Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Herrlich, mit Meeresrauschen im Ohr einen Podcast starten. Das ist wirklich großartig. Und dann darf ich mir noch Geschichten aus den schönsten und spannendsten Ort der Welt anhören. Ich liebe diesen Job. Ich hoffe, Sie kommen beim Hören genauso in Urlaubsstimmung wie ich. Mit diesem Podcast von Studiosus wollen wir Ihnen dabei helfen. Und vielleicht ist ja das Reiseziel, über das wir heute reden, genau Ihr Ding. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist René Hausmann. Ich bin Journalist und Radiomoderator. Und ich freue mich heute auf Jan-Eduard Augner. Seit Jahren Reiseleiter bei Studiosus und auch ein alter Bekannter, kann man sagen. Jan, schön, dass du für uns Zeit hast heute.
Ja, hallo René. Es freut mich, dass wir jetzt inzwischen schon zum zweiten Mal auf Reisen gehen. Nach Bogotá geht's heute nach Reykjavik, nach Island.
Genau, Bogotá war das letzte Mal unser Thema, Sehnsuchtsort für dich. Heute geht's von Bogotá aus mal 7.788 Kilometer, ich habe nachgeguckt, nördlich. Wir landen in Reykjavik, die nördlichste Hauptstadt der Welt. Kolumbien, Island, Jan, zwei völlig verschiedene Schuhe. Woher kommt diese Begeisterung für Island und im Besonderen auch für Reykjavik?
Also es gibt einen idealistischen Grund und es gibt einen rationalen Grund. Fangen wir mal mit dem rationalen an, der ist nicht ganz so spannend. Als Reiseleiter, wenn man das hauptberuflich macht und Fernreisedestinationen macht, was ich eben auch mache, viel in Lateinamerika, braucht man europäisches Sommerland. Und ja, da bietet sich für einen Lateinamerika-Reiseleiter im Prinzip Spanien an, was ich auch mache. Mhm. Aber ja, nicht immer nur spanische Kathedralen, sondern eben auch Vulkanausbrüche auf Island. Das ist sozusagen der rationale Grund. Deswegen verbringe ich meine Sommer seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr gerne auf Island für Studiosus. Und der idealistische Grund ist ein anderer. Ich habe in meiner Kindheit Bücher gelesen von einem ganz berühmten isländischen Schriftsteller, Jón Sveinsson. Ja. Der hat Nonni und Manni Romane geschrieben. So Kinder-Jugendbücher, die sind auch verfilmt worden in den 80er Jahren und das hat mich geprägt. Ja, wie Nonni da auf seinem Schimmel in den Sonnenuntergang reitet, wie der Vulkan ausbricht. Also so eine ganze Generation ist geprägt worden dadurch und ich konnte es einfach ja nicht abwarten, nach Island zu kommen. Hat eine Weile gedauert, bis Studiosus mich dann irgendwann, passend zur Finanzkrise, zum ersten Mal nach Island geschickt hat.
Ist eine schöne Vorstellung, von der du gerade gesprochen hast. Auf dem Pferd, in den Sonnenuntergang, rechts und links Geysire. Großartig. Jan, bevor wir starten, erzähl uns kurz, woher kommst du und was hast du vor Studiosus gemacht?
Ja, ich bin Norddeutscher. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Wilhelmshaven, bin an der Nordseeküste aufgewachsen. Aber das Reisen ist meine große, große Leidenschaft gewesen. Ich habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert, bin promovierter Politikwissenschaftler und habe in Trier, Santiago de Chile und Heidelberg studiert, war aber eigentlich immer auch auf Reisen. Ich glaube, inzwischen sind es 70 Länder. Norwegen im Frühjahr wird das 71. Wow. In denen ich zum Reisen, zu Porschen gewesen bin. Und ja, ich bin immer ein sehr umtriebiger Mensch gewesen und habe irgendwann meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bin dann ja 2007 zu Studiosus gekommen und seitdem sehr passionierter Reiseleiter bei denen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen tatsächlich. Ich wollte dich fragen, was reizt dich an dieser Arbeit als Reiseleiter? Denn ich kann mir vorstellen, man hat ja da auch wahnsinnig große Verantwortung. Ja, du bist da mit einigen Leuten unterwegs, deinen Gästen, und die haben bei dir den Jahresurlaub gebucht und du musst dafür sorgen, dass der auch toll wird.
Na klar, es sind einerseits so die intellektuellen Herausforderungen, dass man also gewisse Dinge erklären muss, runterbrechen muss, Land und Leute nahebringen muss, die Geschichte parat haben muss. Wir arbeiten nicht mit Karteikarten. Das ist alles im Kopf, sondern alles kommt so frei raus und spontan reagieren. Und für mich ist eben das Spannende, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Ah, ja. Das sind natürlich Gruppenreisen, aber es passiert gelegentlich. In Lateinamerika sind Straßenblockaden. Auf Island kann mal eine Brücke weggespült sein oder ein Vulkan bricht aus. Ja, und dann müssen wir eben spontan darauf reagieren und haben dann aber ja eine ganze Gruppe im Schlepptau, die wir bei Laune halten müssen, die wir sicher durch diese ja, Krise, wenn man so sagen will, oder so etwas bringen muss. Passiert natürlich nicht so häufig, aber das macht spannend. Ist mal super, wenn eine Reise auch läuft, ohne dass was passiert. Aber Island ist so ein Ort, wo immer mal auch ein bisschen was passieren kann.
Finde ich toll, diese Ansicht, denn die meisten Leute würden da sicherlich sagen, ich finde es super, wenn alles glatt geht und alles so läuft wie immer, aber du bist da ein bisschen anders. Das ist schön. Jan, lass uns starten. Die Koffer sind gepackt bei mir. Was ich brauche, ist vielleicht noch ein paar Infos zur Geografie und zum Klima, denn ich will nicht erst da loslaufen, um mir lange Unterhosen zu kaufen, wenn ich sie brauche.
Na klar, du kannst natürlich im Winter nach Island fahren, das machen wir jetzt mal nicht. Wir fahren einfach mal im Sommer, so Juni, Juli, August. Das ist so die schönste Zeit, am besten so um den 21. Juni rum, wenn wir die längsten Tage haben, also in Reykjavik geht dann wirklich die Sonne nur kurz um Mitternacht unter und um 2 Uhr ist sie wieder da und fliegen dann oben nach Norden. Das Interessante ist, wir fliegen auch nicht nach Reykjavik, sondern nach Keflavik. Ja, das ist der Ort, wo der Flughafen ist und fahren dann mit dem Bus nach Reykjavik. Was solltest du mitbringen? Auf jeden Fall Wanderstiefel, ja, eine gefütterte Regenhose, eine Regenjacke, Wollmütze, Handschuhe. Also auch in den Sommermonaten und auf jeden Fall für Island unausweichlich eine gut gefüllte Kreditkarte, die auf deiner Reise rot glühen sein wird und einen Feuerschweif hinter sich herziehen wird. Ja, also wir müssen uns auch ein bisschen auf Mondpreise einstellen, aber auch auf fantastische Natur.
Ich finde es ja immer gut, wenn man sich vor dem Urlaub vielleicht mal kurz in die Geschichte des Landes oder der Stadt liest. Aber wir haben ja dich, Jan, du weißt das alles. Ich finde überhaupt, jeder sollte einen Jan haben. So erfährt man nämlich ganz einfach von der Geschichte, von dieser traumhaften Stadt Reykjavik, die man gesehen haben muss, die eigentlich wann zum ersten Mal besiedelt wurde, Jan?
Naja, die ersten, die so da waren, waren die Polarfüchse. Ne? Bis der Homo sapiens kam, hat ein bisschen gedauert. Die sind erst im 9. Jahrhundert gekommen. Das waren so ein paar irische Mönche. Und dann kam irgendwann Ingolfur Arnarson. Also wirklich so ein Wikinger, wie man sich im Bilderbuch vorstellt, aus Norwegen. Warum kam er? Weil es einen norwegischen Wikinger gegeben hat, der sich zum König aufgeschwungen hatte. Der hieß Harald Graushaar. Der machte sich die Haare schön und war Harald Schönhaar. Wurde zu einem Despoten. Ja, man war Freund oder Feind und viele haben das Land verlassen und machten sich auf den Weg hoch in den Norden. Ultima Thule war immer so ein Traumort, den man suchte. Ja, und dann haben sie im Prinzip Holz über Bord geworfen, sind dem Holz gefolgt, sind erst nach Keflavik in die Treibholzbucht gekommen, sind aber ein Stück weiter gefahren und sind dann in die Bucht von Reykjavik gekommen, in die Rauchbucht.
Die Rauchbucht?
Ja, es dampfte dort. Es war kein Vulkanausbruch, sondern die Wikingerfrauen, so die Legende, die mit an Bord waren, waren schon leicht genervt von dieser langen Überfahrt, kein warmes Wasser und ähnliches, wollten Wäsche waschen, wollten sich reinigen und sahen, dass so ein kleiner Fluss langfloss, geothermales Wasser, schön warm. Und ja, hier bleiben wir, hier siedeln wir und so ist Reykjavik entstanden. Und die ersten Siedler gingen an Bord und wuschen ihre Wäsche dort in den heißen Quellen.
Ja, hier bleiben wir, hier wird die Wäsche sauber, kann ich mir gut vorstellen. Nun ist ja die isländische Mythologie voller Elben und Trolle, ja, mystische Wesen, die die Welt der Menschen nachts, wenn es dunkel ist, besuchen. Woher kommen denn all diese Geschichten, die ja zu Island dazugehören und warum sind die gerade da beheimatet?
Naja, vieles ist mit den Wikingern mitgekommen. Ja, es gibt sowas wie Tagtrolle und Nachttrolle. Die anderen sind ein bisschen gutartiger, die anderen ein bisschen bösartiger. Also auf den Wikingerschiffen ist so einiges mitgefahren rüber. Die Elben oder Elfen, wie wir sie nennen, sind schon immer da gewesen. Das lässt sich nicht genau klären. Ja, aber da gibt es so eine sehr kuriose Schöpfungsgeschichte, wie sie dann auf Island entstanden sind und warum sie dort waren. Sie sind ja unsichtbar.
Ah, ja.
Wir können sie nicht sehen. Ja, glauben die Isländer wirklich an die Elben oder die Elfen? Ja, die sind relativ pragmatisch. Man sagt immer, 10%, das ist Schwachsinn. 10% glauben fest dran und 80% sagen, okay, ich will es mir mit ihnen nicht verscherzen, vielleicht gibt es sie. Man kann ja trotzdem ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also ein gesunder Pragmatismus, der die Isländer wirklich sehr, sehr stark in vielen, vielen Lebenslagen ausprägt.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Lass uns über die Menschen des Nordens reden. Man sagt, das habe ich auch nur gelesen, sie sind super gastfreundlich und wahnsinnig warmherzig. Was ist dran, Jan?
Ja, es gibt solche und es gibt solche. Ne? Es ist immer schwierig. Ne? Die Isländer sind natürlich inzwischen 400.000. Ja, ein sehr schnell stark wachsendes Völkchen auf einer Fläche von der ehemaligen DDR, ja, oder hat so viele Einwohner wie Bielefeld. Ja, nicht jeder Bielefelder ist nett und nicht jeder Bewohner auf Island ist nett, aber nein, ich mache Spaß. Es gibt ein tolles Buch, was ich dir dazu empfehlen kann und vielleicht auch heben, von Christoph Magnusson, Die Gebrauchsanweisung Island. Ist ein tolles Buch, ist ein Isländer, der es geschrieben hat. Ja, kein Reiseführer lesen, einfach dieses Buch lesen, damit präpariert nach Island gehen und man kommt an jedem Fettnäpfchen vorbei. Isländer sind definitiv total trinkfreudig, sie sind offen und sie sind risikobereit, sonst hätten sie auch sich nicht irgendwann von Norwegen auf den Weg gemacht und wären erstmal in die Ferne gefahren und sind ja sogar weiter bis nach Grönland und nach Nordamerika gefahren.
Super, dann weiß ich jetzt, was uns erwartet, zumindest so ungefähr. Dann lass uns einfach mal losziehen, in Gedanken natürlich. Frisch geduscht kommen wir morgens aus dem Hotel und Jan, starten eigentlich wo?
Genau, also erstmal würden wir an diesen schwarzen Lavastrand gehen, an der Uferpromenade und dort sehen, wo die Wikinger wahrscheinlich irgendwann mal gelandet sind. Steht so ein großes Chromstahlschiff, ein Wikingerschiff mit Blick nach Westen Richtung Grönland und werden von dort aus uns ein bisschen mit der Geschichte beschäftigen und werden in die Altstadt laufen.
Das ist so eine Art Denkmal, ja?
Ja, es ist ein Denkmal, genau. Es ist eins der meist fotografiertesten Dinge auf Island. Okay. Also wirklich schön, im Licht kann man das sehen. Ja, Reykjavik ist einerseits urbane Tristesse, sehr viel Wellblech, sehr viel Beton, also Funktionsbauten, hat aber eine wunderschöne Altstadt. Ja, also Reykjavik als nur eins, da sind die wirklich schönen alten, auch teilweise Holzbauten. Und das müsste unser Ziel sein. Wir würden also in Richtung des alten Hafens laufen und würden dabei aber noch an einem weiteren sehr wichtigen Denkmal Islands vorbeilaufen oder Reykjaviks vielmehr. Das ist die Arpa, das berühmte Opernhaus, was sich dort befindet. Ja, und würden uns dann aber erstmal in den alten Hafen begeben und dort ein wenig umschauen.
Wie sieht's aus mit kleinen Snacks zwischendurch? Ich bin so einer, der geht ein paar Meter und hat dann Hunger.
Ja, können wir machen. Also es kommt immer auf die Tageszeit, Morgenzeit oder Abendzeit ab. Wir können natürlich, was immer auf Island sehr, sehr gut geht, sind Zimtschnecken, so mit Lakritz und Heidelbeeren. Da gibt's also sehr, sehr schöne kleine Bäckereien, wo man das bekommen kann. Wir können es auch ein bisschen deftiger machen. Also eine der kuriosesten Dinge, die es auf Island gibt, ist so eine kleine Hotdog-Bude. Und da gibt es Lamm-Hotdogs.
Ah ja.
Hat so die Größe einer Telefonzelle, etwas größer, aber existiert schon seit den 30er Jahren. Und jeder Isländer ist mal dort gewesen. Man hat immer ein bisschen Probleme, die zu finden, aber die ist in der Nähe des alten Hafens. Man sieht da die lange Schlange dort. Und ja, Bill Clinton ist schon als Studierender dort gewesen, hat dort Hotdogs gegessen. Oder auch berühmte Rockbands wie Metallica zum Beispiel, die also sozusagen dieser Hotdog-Bude aufgrund ihrer Qualität erlaubt haben, Nothing Else Matters, ja, als Slogan für sich selbst in Gebrauch zu nehmen.
Haben wir alle noch im Ohr.
Also Hotdog wäre das, was wir machen würden.
Toll, bin ich dabei. Wie kommt man denn eigentlich generell am besten von A nach B in Reykjavik? Ich muss das wissen, wenn ich mal den Anschluss verloren habe, ja, und deinen roten Wollpulli nicht mehr sehen kann, dann muss ich wissen, wie weiter.
Genau, also es gibt ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrssystem. Vor der Finanzkrise waren sie sogar die Stadtbusse alle wasserstoffbasiert. Das hat man inzwischen wieder geändert, so ein bisschen rückgängig gemacht. Man kann mit dem Bus fahren. Aber alles, was so Altstadtbereich ist, kann man eigentlich auch sehr, sehr gut zu Fuß machen. Also ich würde sagen, vom alten Hafen würden wir uns auf den Weg machen und würden mal so Richtung Villenviertel von Reykjavik laufen und würden da an einen Ort kommen, wo der kleinste heiße Topf Islands ist. Ja.
Der kleinste heiße Topf.
Ja, das sind die Isländer, nehmen ja immer so Naturbäder in heißen, dampfenden Quellen. Und sowas gibt es auch in Reykjavik. Der ist aber so klein, dass du vielleicht alleine reinpassen würdest. Wir zu zweit würden nicht reinpassen. Aber ich glaube, wir würden die Füße dort reinstecken und die Eiderenden angucken. Ja, im Hintergrund würden die Küstenseeschwalben in der Luft randalieren und wir beide würden etwas Isländisches machen, wo du bei Snacks bist. Wir würden nämlich mal die größte Delikatesse Islands probieren.
Okay.
Den Haukattel oder Gammelhai, wie man ihn auch immer nennt. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Erzähl, wie wird er gemacht? Wie schmeckt er?
Ja, es gibt diesen Grönlandhai, der keine Nieren hat und deswegen den Harnstoff ablagert. Diese Tiere können bis zu 200 Jahre alt werden. Die werden nicht gejagt, sondern sind Beifang. Die sind einfach tragisch sozusagen im Netz mit an Bord gekommen und werden dann weiter verwendet. Man kann die so abhängen, auf gewisse Art und Weise haltbar machen, so aus Wikingerzeiten, durch Fermentieren oder ähnliches. Und dann hat man eben den Ammoniakgeruch. Ja, und diesen kleinen Stückchen kann man sehr gut essen. Man sagt immer, klappen sich die Zehennägel direkt hoch, Kleinkinder, Hunde, Katzen fernhalten oder wie in Pferdeurin marinierter Limburger. Auf jeden Fall so einen kleinen Zahnstocher, bisschen was davon kauen und ja, dann das Ganze mit Kartoffelschnaps, mit Kümmel, mit dem Brennivin wieder runterspülen. Wenn du das gemacht hast, bist du bereit für den Rest Islands und für Reykjavik. Das ist so wie ein Ritterschlag.
Ich bin jetzt nur ein bisschen vorsichtig. Wirklich unglaublich. Wie lange muss denn so ein Hai hängen, damit er dann letzten Endes gegessen werden kann?
Naja, der kann ja nicht mehr schlecht werden. Der ist ja schon schlecht. Ne? Also desto länger, desto besser. Ich hatte mal einen Busfahrer, der hatte immer einen so in seiner Garage hängen. Aber mehr konnte man mit dieser Garage auch nicht machen. Da steckte so ein Messer drin und hat er sich immer ein Stückchen abgeschnitten, wenn er vorbeikam. Aber das ist schon für uns Kontinentaleuropäer ja harter Tobak, würde ich mal sagen. Die Isländer lieben das, die essen das wie Gummibärchen.
Das ist die eine Sache, die für uns vielleicht relativ schwer nachzuvollziehen ist, sowas täglich zu kosten oder zu essen, aber das ist ja auch nicht unsere Kultur. Aber generell ist es so, und ich weiß es, weil du es mir im Vorgespräch gesagt hast, dass die Küche dort eine ganz besondere ist in Reykjavik. Die Art, die Speisen zuzubereiten, das Angebot, große Köche kommen aus Reykjavik und darüber hätte ich auch gerne ein bisschen was erfahren von dir.
Ja, also man kann in Reykjavik wirklich toll, toll, toll essen. Es ist wirklich für dieses kleine Land europäischer Standard, ist eine Gastronomie, die wirklich Weltklasse ist. Auch viel Molekularküche. Es gibt zum Beispiel Gunnar Gislason, einen Sternekoch, der ein eigenes Restaurant hat und der sehr viele kleine Spezialitäten macht. Das Entscheidende bei den Wikingern ist, man muss ja immer dran denken, die kamen auf eine Vulkaninsel und mussten dort irgendwie überleben. Man musste die Dinge haltbar machen.
Ja,
gesäuerte Widderhoden, ja, oder eben so Skier, dass man so Frischkäse gemacht hat. Solche Dinge brauchte man, ja. Oder Moostee hat man getrunken. Also viele von diesen Spezialitäten werden auf Island auch immer noch mal wieder gegessen. Aber dass man im Restaurant wirklich drankommt, ist etwas anderes. Ja, aber man kann wirklich sehr schön Fisch essen. Also Island ist einer der Orte, wo man also relativ problemlos noch Dinge wie Kabeljau, Heilbutt oder andere Fische essen kann.
Oh Mann, wie komme ich jetzt von all den Leckereien auf Geothermie? Darüber muss man aber reden, wenn man in Reykjavik ist. Denn die ganze Stadt ist im Grunde genommen eine einzige Fußbodenheizung. Für Warmwasser und Co. müssen sich die Isländer wirklich nicht krumm machen. Das gibt's da fast umsonst, richtig?
Genau, das ist das große Privileg, einfach sozusagen auf einer vulkanisch aktiven Zone zu leben. Ja, mit 31 aktiven Vulkansystemen, sodass die schon seit über 100 Jahren, ja, also warmes Wasser in Hülle und Fülle haben und dadurch eben Fußbodenheizung haben. Es geht sogar so weit, und das wäre etwas, das wir auch machen können, wir könnten mal zum nördlichsten Badestrand Europas gehen, nach Neuthäuswijk. Ja, man hat aus der Sahara Sand im Containerschiff angekarrt, hat so schön einen Teil des Fjordes mit einem Sandstrand gemacht. Und was passiert ist, das Wasser, was eben aus dem Hinterland in die Haushalte kommt, durch die Fußbodenheizung wandert, unter die Gehsteige geht, ist dann immer noch so warm, dass man es in Teilen dann noch in den Fjord einleiten kann und ganzjährig dort bei 22 Grad baden gehen kann.
Da ist es immer warm, man hat immer warme Füße.
Genau. Und wir haben immer ein ganz gemischtes Publikum. Ja, es kommen auch inzwischen deutlich viel Jüngere mit uns nach Island.
Ja.
Ja, weil Island eben auch sehr viel durch die sozialen Medien, durch TikTok, durch Instagram, sehr, sehr populär ist. Und das ist ein Ort, wo viele, viele Leute gerne hinwollen und großes Interesse haben. Island lebt aber davon, von den Geschichten.
Ja.
Ja, man kann natürlich auch selbst rumfahren, aber das Schöne an so einer Studienreise ist, jeder Stein, jede Höhle, ja, alles hat irgendwie eine Bedeutung und ist irgendwo in der isländischen Mythologie verankert oder in der Literatur, in der Musik. Ja, und das kriegt man auf so einer Studienreise eben sehr, sehr schön vermittelt.
Über Musik werden wir auch gleich noch sprechen. Jetzt möchte ich mit dir über dieses Kraftwerk reden, von dem die Blaue Lagune stammt. Auch davon habe ich gelesen, auch das musst du mir erklären, denn ich vermute, auch hier wird eine Kreditkarte wieder glühen.
Genau, da hat man in den 60er Jahren ein geothermales Kraftwerk gebaut und hat praktisch das Kühlwasser, mancher sagt auch Abwasser, aber es ist eigentlich das Kühlwasser des Kraftwerks, einfach in ein Lavafeld gepumpt und die Silikate, die in diesem geothermalen Wasser waren, haben die Poren verstopft und es hat sich so eine riesen Lagunenlandschaft im Prinzip von so bläulich-weißem Wasser entwickelt, was sehr, sehr warm ist.
Ja.
Und in den 90er Jahren konnte man da eben einfach von so einer Holzhütte reinsteigen und inzwischen ist das also ein Multimillionen-Schwimmbad oder man könnte auch sagen, das teuerste Freibad der Welt. Ja, also für eine Stunde dort schwimmen gehen, kann man auch mal 120 Euro zahlen. Aber es ist natürlich ein kurioses Erlebnis. Liegt die Kraftwerktürme, ja, und man schwimmt dann in diesem dampfenden Wasser. Ist also wirklich eine Kuriosität, ist ein tolles Erlebnis. Ist einzigartig auf der Welt eigentlich.
Ist das jetzt eher was für Geist und Seele oder kann man da vielleicht auch ein bisschen an der Bikini-Figur arbeiten?
Also, das ist auf jeden Fall was für Geist und Seele. Es ist aber aus einem anderen Grund noch populär. Es kommen sehr viele Engländer und Engländerinnen dort auch hin, ja, die ihre Zeit dort verbringen. Und ich habe es einmal erlebt, wie ein junger Mann sehr nervös war und seine Freunde isolierten schon seine Freundin. Und irgendwann holte er einen Ring raus, wollte wohl einen Antrag machen und ihm fiel der Ring ins Wasser.
Nein.
Er tauchte, suchte, fischte und dann irgendwann kam dann diese Hand aus dem dampfenden Wasser mit dem Ring, ja, und er machte seiner Freundin den Antrag und es gab Standing Ovations in der Blauen Lagune. Also ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Aber die Blaue Lagune wirkt verjüngend. Ja, ich sage ja immer, wir fahren sozusagen mit etwas betagteren Gästen hin und fahren mit einer Kita-Gruppe zurück. Jede Minute in der Blauen Lagune verjüngt um ein Jahr. Ja, es sind tolle Silikate drin, ist super für die Haut, gut gegen Schuppenflechte. Also in jeglicher Hinsicht ein tolles Erlebnis.
Noch ein Grund mehr, mit dir nach Reykjavik zu fahren. Du sagst gerade Körper, Geist und Seele, damit tut man sich doch einen Gefallen in der Blauen Lagune. Aber wie halten sich denn die Menschen generell fit? Also kann mir vorstellen, Wikinger-Schach ist da nicht unbedingt das, womit sie schlank und rank bleiben.
Naja, also wir sind in einem Land, das einen relativ kurzen Sommer hat, sodass es viele Hallensportarten sind. Also Volleyball, Handball, guck dir mal die Berliner Füchse an.
Oh ja.
Ja, durchdrungen von Isländern. Ja, also Hallensport. Aber was das Kuriose auf Island ist, als wirklich kleines Land, wir müssen immer dran denken, 400.000 Einwohner, ja, und sind dabei gewesen 2016 und 2018 bei der Europameisterschaft und der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, haben 1-1 gegen die Portugiesen gespielt und haben im Achtelfinale 2-1 gegen die Engländer gewonnen. Also es ist eine sehr, sehr beachtliche Leistung auch dafür, dass sie eben alles keine wirklichen Profis sind, sondern Amateure. Also Fußball ist auf Island weiterhin sehr, sehr groß.
Hätte ich ehrlich gesagt wirklich nicht gedacht. So, also Handball, Fußball, durchaus Thema. Gibt es denn auch eine Betätigung für den Kopf dort in Reykjavik?
Na klar.
Ich meine das jetzt gar nicht despektierlich.
Klar, du kannst Schach spielen. Die Isländer haben eine ganze Anzahl von Schachgroßmeistern hervorgebracht. Es gibt einen, der da so ein bisschen raussticht. Das ist kein Isländer, aber ist ein Amerikaner, Bobby Fischer. Aber der hat damals, 1972, in Reykjavik die wahrscheinlich berühmteste Schachpartie überhaupt gespielt, gegen Boris Spassky damals. Und ja, auch kurioserweise gewonnen. Und ja, was ich manchmal mache, was ein schöner Moment ist, wir gehen natürlich auch immer ins Nationalmuseum in Reykjavik, wo wir so ein bisschen die Geschichte rekapitulieren können, wie Island besiedelt worden ist, wie die Christianisierung erfolgt ist, ja, wann der erste Computer nach Island kommt. Und da gibt es so eine kleine Ecke, wo ich dich mit hinnehmen würde, wo wir uns hinsetzen könnten, so auf zwei so gepolsterte Stühle. Und da steht das Original-Schachbrett von diesem Turnier damals. Ja, und da könnten wir mal diese Partie nachspielen. Die Isländer lesen ja auch sehr, sehr gerne. Ja, es gibt einen Nobelpreisträger mit Halldór Laxness und eine Vielzahl von Büchern werden veröffentlicht. Aber das meistverkaufteste Buch auf Island sind immer noch die 60 Schachzüge des Bobby Fischers. Und die könnten wir dort am Originalbrett mal nachspielen.
Ich bin begeistert. Du hast wirklich an alles gedacht, Jan. Du hast es anfangs schon mal durchblitzen lassen. Nachtleben bzw. sie sind trinkfest. Und ich gehe davon aus, dass die Isländer eher abends trinken. Es gibt Bars, es gibt Restaurants, Live-Musik, das gute Essen, das haben wir schon hinter uns. Aber was trinken denn die Isländer eigentlich, wenn sie sich treffen?
Also Bier ist das eine, was sehr, sehr typisch ist, ja, und sehr viel Schnaps. Die Isländer sind klassisch eine Schnapsnation gewesen und ein Schnaps, der wirklich sehr interessant ist, ist der Opal. Das ist ein Lakritz-Schnaps, ja. Ja, der hat also wirklich sehr tiefschwarz wie Teer. Das ist so ein bisschen wie Quaperup für innere Anwendungen. Ja, also es macht so wirklich alles frei, ja, sodass man auf jeden Fall mal so ein Opal, so ein Lakritz-Schnaps trinken sollte. Den Brennivin, den schwarzen Tod, wie sie ihn immer genannt haben, diesen Kartoffelkümmel-Schnaps trinken sie natürlich viel und sonst wird sehr, sehr viel Bier auf Island getrunken. Mit Wein ist es ein bisschen schwer. Mal gucken, was der Klimawandel so in Zukunft sagt. Aber auf Island ja, ist kein Weinanbau verbreitet. Geht nicht.
Nochmal zum Bier. Wie findest du persönlich das isländische Bier dort?
Super. Also die Isländer haben lange Zeit nur Gürtel gehabt, das Goldene. Das war so ein Standardbier. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo auch ganz, ganz viele so kleine Kraftbierbrauereien entstanden sind. Der Hopfen kam immer aus Deutschland. Die Isländer haben da mit Gletscherwasser irre gutes Bier gebraut und dort auch verkauft. Sie haben dann auch mal so Experimente gemacht, wie so ein Walbier zu machen, wo sie dann den Blubber vom Wal verarbeitet haben. Das war dann doch eher was sehr Exotisches und ist auch nicht lange auf dem Markt geblieben.
Live-Musik in Bars, was wird da gespielt, Jan?
Also, wenn man sich mal das anguckt, ja, wir reden wieder, ich habe es immer mit Bielefeld, aber in der Größenordnung, wenn wir uns angucken, 400.000 Einwohner, und was an Bands aus Island kommt, wir haben Kaleo, wir haben Of Monsters and Men, wir haben Björk, wir haben Sigur Rós, wir haben absolute Weltstars, die alle mal klein angefangen haben. Da gibt auch immer noch im November das große Iceland Airwaves, ein riesen, riesen Festival, wo viele der Superstars kommen, aber auch viele Isländer unterwegs sind. Also von Techno, Rock, Pop, die ganze Bandbreite ist da. Also eine wirklich sehr, sehr aktive, sehr tolle Musikszene, wo man also auch immer die Möglichkeit hat, irgendwo in kleinen Bars die Superstars von morgen zu erleben.
Und das Praktische, die Musik, die man in Reykjavik dann live erlebt, kann man sich dann auch noch gleich in einem legendären Plattenladen auf Vinyl holen.
Genau, wenn man also durch die Altstadt läuft, kommt man irgendwann zu der sogenannten Regenbogenstraße. Da haben sie so einen Regenbogen auf den Boden gemalt. Ja. Und man läuft hoch zu dieser sehr schönen Hallgrimskirche, einer tollen Kirche, die über Reykjavik thront. Und da befindet sich auf der linken Seite der 12 Tonar, was ein ganz, ganz berühmter Plattenladen ist. Fantastisch aussortiert, auch mit Jazzplatten und anderem. Und da kann man dann ein Kraftbier trinken, Kaffee und dann durch die neuesten Platten stöbern. Und hat dann noch die Kuriosität, mir ist das auch schon passiert, wenn ich dann mit so einer Tasche von 12 Toner, mit so einer Stofftasche durch Berlin laufe, wird man garantiert von irgendeinem Isländer anerkennend angesprochen als Kenner von guter Musik.
Bist du eher der Vinyl-Typ oder streamst du deine Musik?
Nein, ich bin ein Vinyl-Typ. Ah, ja. Ich habe sehr, sehr viele Schallplatten, auch sehr viele Bücher. Ich bin so der haptische Mensch. Ich liebe das sehr, Dinge in der Hand zu haben, mir anzugucken. Ich habe auch eine ganze Anzahl von isländischen Schallplatten, die ich mir immer mal wieder kaufe, wenn ich dort bin, von isländischen Musikern.
Okay, aber wenn du unterwegs bist, hast du da eine Playlist, die du über Kopfhörer hörst möglicherweise, wenn du mal ganz für dich?
Na klar, ja, also da komme ich auch nicht an den Streamingdiensten vorbei und natürlich auch, es geht immer auch, wenn wir auf den Reisen sind und durch tolle Landschaften fahren, bietet sich natürlich an sowas wie Sigur Rós, wie Björk. Die Musik ist ja aus dieser Natur entstanden, ja, und wenn man dann einfach über diese schwarzen Lavafelder fährt oder durch blühende Lupinenfelder, da bietet sich das schon fantastisch an, ja, das zum Soundtrack von Björk oder Sigur Rós oder anderen zu tun.
Wer in Reykjavik Halt macht, der kann sich klar natürlich ins Nachtleben stürzen, haben wir gerade gesprochen drüber, oder eben die Geschichte der Stadt und der Isländer erkunden. Er kann aber auch, hast du schon mal angerissen, das Umland entdecken und da bietet die Region ja einiges an spannenden Dingen, die man erlebt haben muss. Es gibt einen Nationalpark in der Nähe und wenn man ein bisschen weiter wegfährt, auch Geysire.
Genau, es gibt nicht Geysire, sondern sage und schreibe einen Geysir, die anderen machen nicht mehr so richtig, aber es gibt den Stoko, das kleine Butterfestchen, so 50 Kilometer nordöstlich von Reykjavik kann man also diesen Geysir sprudeln und springen sehen. Dahinter befindet sich der alte Geysir, der nicht mehr macht, aber der Namensgeber aller Geysire weltweit ist. Und man kommt in die sogenannte berühmte Almännerschlucht. Ja, und in dieser Almännerschlucht ist ein sehr interessanter Ort, weil dort die Kontinente auseinanderbrechen. Island sitzt ja im Prinzip in der Mitte. ja, zwischen Europa und Amerika und driftet sozusagen nach Osten und Westen. So eine Spalte macht sich in der Mitte auf und dort kommen dann sozusagen die Magma raus und dadurch entwickeln sich die Vulkane. Also auch im Umland kann man sehr, sehr viel erleben und sehen rund um Reykjavik.
Wurde da nicht auch irgendwo ein Stück aus Game of Thrones gedreht?
Naja, also überall, nicht nur Game of Thrones. Hollywood hat schon verstanden, ja, zwischen Europa und Amerika gelegen. Und gerade in den Wintermonaten hat Reykjavik ein wunderschönes Licht in den Morgenstunden. Hm. Ja, sodass man also auch eigentlich eine Reise durch Island machen könnte und sagen könnte, hier ist die Höhle von Batman, hier ist Lara Croft langgelaufen. Hier hat Khaleesi mit Jon Snow vor dem Wasserfall geknutscht, bevor er zum ersten Mal auf dem Drachen reiten durfte. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Orte, die mit sehr berühmten Hollywood-Filmen verbunden sind.
In Gedanken ein wunderschönes Bild, was du da gerade gezeichnet hast. Damit kann man sich schon fast wieder auf die Heimreise machen, aber nicht ohne noch etwas von Reykjavik mitzunehmen. Was kannst du uns da empfehlen für die Nachbarin, die die Blumen gegossen hat?
Also das erste Lakritz-Schokolade, ja, die Isländer stehen auf die Kombination von Lakritz und Schokolade. Klingt erstmal kurios, schmeckt aber super. Ja, Heidelbeerschnaps wäre eine Möglichkeit. Ein Island-Pulli, wenn du nicht schon einen hast.
Nee, noch nicht.
Ist etwas, was für die Wintermonate wirklich ganz, ganz toll ist. Ja, es gibt diesen ganz, ganz tollen Birkenschnaps von Gunnar Gislason. Aus der Birke ein gemachter Schnaps aus Birkensaft. Aber das, was ich am ehesten empfehlen würde, ist, Island ist ja eine Insel, in der es sehr viel Gestein gibt. Ja. Und Gestein hat unterschiedliche Möglichkeiten, Wärme oder Kälte zu speichern. Und es gibt ein Gestein, das Grabo heißt. Und daraus ist ein kurioser Isländer mal auf die Idee gekommen, kleine Würfelchen zu schneiden, sie in eine schöne kleine Pappschachtel zu legen. Und diese Würfel kann ich ins Eisfach legen. Sie absorbieren die Kälte, anschließend ins Glas legen und dann Whisky on Icelandic Rocks trinken, ohne dass der Whisky verwässert. Ah. Und ich kann sie wiederverwenden.
Ein Genießer noch dazu. Sehr praktisch. Jan, wenn du am Tag der Abreise alles geschafft hast, was du mit deinen Gästen erleben wolltest, ja, das Wetter hat mitgemacht, keiner ist verloren gegangen, alle wollen nächstes Jahr wieder mit dir losziehen, was geht dir dann durch den Kopf? Also, wann ist das für dich intensiver Leben?
Also ich bin erstmal froh, dass kein Vulkan ausgebrochen ist und keine Straße weggespült worden ist. Ja, und das Wetter. Island ist wirklich ein Land, was man sich erkämpfen muss. Ja, man kann traumhafte Tage haben mit wunderschönem Sonnenschein, aber man kann also auch Tage haben, in denen einem die Wasserfälle waagerecht auf dem Parkplatz schon entgegenkommen, auch in den Sommermonaten. Ja, ich bin die letzten Jahre immer auch zur Fußball-WM und Europameisterschaft hier gewesen. Teilweise war es in Europa dann 32 Grad und ich stand im Schneesturm auf Island. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Aber es gibt so diese Momente, ja, immer wieder im Sommer, wo so das gleißende Licht ist, die Mitternachtssonne da ist, die Lupinen blühen im Juni und das sind ihre Momente. Und dann stehe ich einfach da, blick nach Westen, irgendwo in der Ferne liegt Grönland und dann kann ich mir einfach wirklich vorstellen, wie die ersten Wikinger hier angekommen sind. Und ja, dann trinke ich noch einen kleinen Opalschnaps oder gehe eine Zimtschnecke essen und dann bin ich bereit fürs nächste Abenteuer.
Klasse. Jan, vielen Dank für diesen spannenden und sehr interessanten Einblick ins Uhrwerk dieser erstaunlichen Hauptstadt, die nördlichste der Welt, Reykjavik. Hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und natürlich auch immer eine gute Reise.
Ja, René, vielen Dank und auf ein Wiedersehen.
Ich hoffe sehr. Und wenn auch Sie zu Hause oder unterwegs die Reiseleiter von Studiosus näher kennenlernen wollen, dann abonnieren Sie am besten den Podcast oder holen Sie sich alle wichtigen Informationen zu Ihrer Reise auf studiosus.com. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.